Die Uni ist voller Beziehungen, oder? Also das ist alles Beziehung und es ist auch eine Vielfalt ja von Beziehungen.
Vita.
WissensakteurInnen im Gespräch. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Vita, dem Podcast, in dem wir mit WissensakteurInnen über Dinge sprechen, die nicht in ihrem Lebenslauf stehen. Wir möchten biografische Reflexionen über das Verhältnis von Arbeit und Leben anstoßen. Für die zweite Folge haben wir uns mit Caroline Arni getroffen. Sie ist Professorin für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Universität Basel. Ihre Forschungsthemen sind unter anderem die Geschichte der Frauenbewegung und der feministischen Kritik sowie die Geschichte sozialer Beziehungen. Themen, zu denen sie sich auch in der Öffentlichkeit positioniert. Wir haben Caroline Arni zur Vorbereitung unseres Gesprächs gebeten, sich für einen Begriff zu entscheiden, der ihre Arbeits- oder auch ihre Lebensweise prägt. Es fiel ihr nicht leicht, sich auf einen einzigen Begriff festzulegen.
Aber tatsächlich habe ich einfach jetzt fast so mittlerweile ein Begriffsfeld angesammelt, wo das alles vorkommt, also einfach quasi in Reaktion auf den Titel des Podcasts oder Vita. Das ist tatsächlich Kontingenz und Intuition und dieses Schritt für Schritt und aber jetzt, ich habe noch ein neues, das ist quasi ein Doppelwort, das, und zwar ist es Vertrauen und Zuversicht. Das hat etwas damit zu tun, dass ich gerade in einem anderen Zusammenhang darüber nachdenken musste, dass ich vor vielen Jahren, war ich ganz frisch hier, Professorin an der Uni Basel, mal in einer Rede über Vertrauen gesprochen habe, als eigentlich eine der wichtigsten und zu tief, also in ihrer Bedeutsamkeit zu wenig präsenten Währung sozusagen. Und als eben Vertrauen als etwas, also das Vertrauen, das die Institution in ihre Mitarbeiterinnen setzt, auch das Vertrauen, dass wir haben ja in diesen Academic Communities oder in der Wissenschaft auch ganz viele Beziehungen, die ja auch so Mentorinnenbeziehungen sind oder früher hätte man gesagt Lehrer-Schüler-Beziehungen sind. Und da ist ja Vertrauen etwas extrem Wichtiges, finde ich. Ich bin ja auch eine, die gerne mit dieser Figur der Doktormutter denkt. Und deswegen das Vertrauen auch, wie soll ich sagen, auch in diesem Zusammenhang ist ja auch etwas, Eltern kommen ja nicht aus ohne Vertrauen. Und ich bin auch eine, die einfach, glaube ich, auch das erfahren hat, dass mir viel Vertrauen gegeben worden ist. Und Vertrauen ist dann wiederum, und das Vertrauen, und dieses Vertrauen hat ja auch etwas Bedingungsloses. Also sollte es haben im besten Fall, dann funktioniert es eben so, dass kreative Dinge dabei rauskommen, oder? Und das heißt ja auch, dass das kann ja auch manchmal dann etwas schief gehen. Und das ist ja dann auch Wissenschaft, oder? Und es kommt vielleicht, ich setze Vertrauen in einen Prozess, in ein Projekt, in eine Person, es kommt dann vielleicht nichts dabei heraus. Aber das, was eben aus geschenktem Vertrauen entsteht, ist viel wichtiger, finde ich, als das, was verloren gehen mag. Und deswegen bin ich jetzt bei diesem Begriff noch, und dann ist er auch noch gekoppelt mit Freiheit natürlich, der dann auch noch auf meiner Perlenkette noch ein weiterer Begriff wäre, weil das ja auch, weil ich würde sagen, eben diese Erfahrung, viel Vertrauen geschenkt bekommen zu haben, dann wiederum für mich auch hieß, viel Freiheit zu haben.
In unserem Gespräch wird schnell klar, dass für Caroline Arni dieses Begriffsfeld eng mit der Gestaltung und Konzeption von Beziehungen verknüpft ist.
Die Uni ist voller Beziehungen, oder? Also das ist alles Beziehung und es ist auch eine Vielfalt ja von Beziehungen, also wie sonst ja auch. Es gibt quasi die Beziehungen, die durch Autoritäten die auch durch Autorität gekennzeichnet sind, oder? Das ist die Machtposition der Professorin, ja? Das sind auch autoritative dann Positionen in diesem Beziehungsgefüge. Dann gibt es die Freundschaften, oder? also das, was dann heute heißt, ist dann Peers. Die Peers, oder? Aber eigentlich geht es ja um Freundschaften, oder? Und es gibt, und dann ist, finde ich, gibt es auch die spezifische Sozialform der akademischen Freundschaft. Die gibt, also ja, so, also spezifische Beziehungen, die man mit Kollegen und Kolleginnen hat. Und dann natürlich diese Betreuungsbeziehung, so nennen wir es ja auch. Also von den Dozierenden zu den Studierenden, von eben einer Dienstbetreuerin zu ihrer Doktorandin oder ihrem Doktoranden, wo eben dieser alte Doktorvater im Raum steht sozusagen. Und das, eine Zeit lang das hat man ja sehr kritisiert. Also ich weiß noch, als ich an die Uni kam, das fand ich ja unglaublich lächerlich, oder? Und dann noch aus einer feministischen Perspektive natürlich, weil es gab ja auch, eben in meinem Fall gab es auch Frauen als Professorinnen, was sehr wesentlich war, also da in die Konstellationen, die ich in Bern hineingekommen bin. Aber sonst war ja diese Institution auch in den 90er Jahren eben schon wahnsinnig geprägt von diesen Vätern, auch in einem durchaus patriarchalischen Sinn, oder? Also man kann ja auch den Vater nochmals vielfältig denken. Aber das war ja schon so die Figur, also wenn auch nicht unbedingt die Personen, aber die Figur ist ja schon dieser Patriarch, oder? Und deswegen, das kann ich mich noch gut erinnern, wie wir das so lächerlich fanden und auch wirklich fanden, jetzt bin ich doch nicht an die Uni gekommen, um wieder Kind zu werden, oder? So, das hat mich wahnsinnig gestört.
Caroline Arni hat über die sozialen Rahmenbedingungen an der Universität anhand ihrer eigenen Rollen bereits viel nachgedacht.
Wir haben ja einerseits dieses Bild von der Wissenschaft als einer institutionalisierten Form auch sozusagen der Gelehrten, der alten Republik des Lettres, oder? Also wo wir alle zusammen an einem großen Werk arbeiten, oder? Und andererseits ist aber diese Institution Uni ja hochstrukturiert. Und diese Struktur enthält viele Machtbeziehungen. Und das ist ja nicht per se falsch. Aber dazwischen gibt es eine Bruchstelle. Und über die muss man nachdenken. Also das, ich glaube, das, ja, wenn ich mir, also das, ich finde, aber ich, es ist nicht nur, weil ich mir das wünsche, ich finde es auch intellektuell interessant, darüber nachzudenken. Wir nehmen diese Betreuungsbeziehung. Wir wollen über die nachdenken. Und Analogien sind ja gute Tools zum Nachdenken, oder? Und dann finde ich eben gut, und das hat jetzt bei mir schon etwas damit zu tun, dass ich eigentlich praktisch gleichzeitig Professorin und in dieser Funktion eben auch Betreuerin und Mutter geworden bin. Also jetzt nicht Doktormutter, sondern Mutter von Kindern. Ich habe gemerkt, mir hat diese Analogie total viel geholfen. Eben gerade mit Blick darauf, wie muss ich diese Beziehung eigentlich gestalten, oder? Ich leite an, ich habe auch Verantwortung, ich habe eben auch diese autoritative Position und ich finde, da soll man sich auch nicht in die Tasche lügen. Also das muss man auch selbst wissen. Ich bin nicht mehr Peer, ich bin nicht die Freundin meiner Doktorierenden, so wie ich nicht die Freundin meiner Kinder bin. Ja, da kommt dann eben diese Analogie. Also es gibt dieses spezifische Gefälle in dieser Beziehung. Und was braucht es, um diese Beziehung zu gestalten? So, in der Art und Weise, die eben dann produktiv ist für das, was dabei herauskommt. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen wirr. Aber das ist deswegen hat es mir gefallen, gerade so wie gegen die Kritik an diesen Familienmetaphern, mit diesen Familien- oder Verwandtschaftsmetaphern mal die Beziehungen an der Uni zu denken. Weil, wie du gesagt hast, das tatsächlich eben etwas ist, was man sehr wenig explizit tut. Oder nur dann, wenn es zum Problem wird. Was eben auch dann zeigt, dass etwas ungedacht ist.
Wir haben Caroline Arni gefragt, wie ihre Traumuniversität aussehe. Aufgrund von persönlichen Erfahrungen und Forschungsaufenthalten plädiert sie vor allem für viel Vertrauen, das sie gerne der gegenwärtigen Kultur des sich bewähren müssens entgegenstellen würde.
Ich war ja mal ein Jahr in Princeton an diesem Institute for Advanced Study und das ist ja diese wahnsinnig renommierte Institution. Aber das Eindrücklichste dort fand ich, genau, dass dieser Ort genau von dieser Botschaft lebt. Also du wirst da eingeladen, du gehst da hin und es gibt null Rechenschaftspflicht. Also du musst keinen Bericht schreiben, auch keinen Zwischenbericht.
und auch keinen Schlussbericht. Es ist eigentlich, du kannst das ganze Jahr dort um den Teich spazieren. Wenn das vielleicht genau das ist, was gerade ansteht in deiner intellektuellen Entwicklung. Und das war für mich total prägend. Und ich würde mir wünschen, dass wir ganz viel davon auch in ganz normalen Universitäten, die ja auch Lehre und so weiter enthalten, dass wir ganz viel von dem mitnehmen können.
In Garlin Arnis Forschungsinteressen zeigt sich auch eine politische Haltung. Wir fragten uns, woher diese kommt und welche Rolle dabei ihr Studium spielte. Sie erzählte uns, dass sie schon politisiert an die Universität kam. Zum Beispiel war sie als Kanti-Schülerin für Organisationen wie Amnesty International aktiv. Ihre Entscheidung, ein Auslandsjahr in Argentinien und nicht in den imperialistischen USA zu machen, war im Interesse an der Drittweltbewegung geschuldet. Ihre Mutter sensibilisierte sie darüber hinaus für feministische Themen, die sie auch gleich zu Beginn ihres Studiums in Bern beschäftigten.
Gut, also ich bin da an die Uni gekommen im Herbst 90 und die erste Übung, in der ich saß, also das eine war ein Proseminar, das musste ich machen, da ging es um Kaiser Barbarossa. Da habe ich, glaube ich, das ganze Semester nie verstanden, worum es wirklich geht, aber also das erinnere ich noch. Ich habe aber handwerklich schon einiges gelernt. Und vor allem aber habe ich mich in eine Übung reingesetzt, wo es um Frauengeschichte ging. Und das war natürlich, also das war einfach intellektuell wahnsinnig spannend und gleichzeitig war das natürlich auf einen Schlag auch eine Community. Oder? Also das war dann eben auch mehr als eine Lehrveranstaltung, sondern das war dann natürlich auch quasi eine feministische Community, diese Schnittstelle mit der Frauenbewegung. Und so bin ich auch einfach ziemlich schnell auch sozial reingekommen und ja, dieses Freundschaftliche war wahnsinnig wichtig, das in diesem feministischen Kontext.
Das Fach der Geschichte war für die Studentin Caroline Anni nicht zuletzt durch die Aussicht auf eigenes Schreiben und Bearbeiten von historischen Stoffen gesetzt. Schwieriger gestaltete sich die Entscheidung für ein Nebenfach, für die schließlich erst noch eine feministische Soziologin an die Uni Bern kommen musste.
Also ich habe wahnsinnig lang herumprobiert. Ich habe etwa, ich weiß noch nicht, ich habe es nie gezählt, aber ich habe viele Nebenfächer angefangen und wieder aufgehört. Und einfach, also die Geschichte war so klar dann sofort und das, eigentlich wollte ich nur Geschichte machen. Und das ging aber halt nicht. Und dann hieß es da eben da in meiner Frauen-Community, feministischen Community, da waren natürlich die coolen Fortgeschrittenen, die wussten, was so geht und was man hört und was passiert. Und dann hieß es plötzlich, jetzt kommt dann diese Frau Honecker. Es war die Claudia Honecker, die dann Professorin für Soziologie geworden ist an der Uni Bern. Und das haben dann meine großen feministischen Freundinnen haben dann das da verkündet, jetzt kommt diese Frau Honecker und da gehen wir jetzt alle hin. Und dann dachte ich, ja gut, und ich brauche, das klingt gut, und ich brauche ja auch übrigens noch ein Nebenfach. Und dann gehe ich jetzt halt mal dahin, in diese Soziologie. Und das ist schon so, dass die Soziologie hat mir dann schon auch noch als Fach den Ärmel reingezogen. Aber das hatte schon wirklich viel auch damit zu tun, dass es diese Soziologie war, die diese spezifische Professorin gemacht hat.
In der von Claudia Honecker abgesteckten Soziologie sah Caroline Anni ein geeignetes Umfeld, um ihr historisches Interesse einzubringen. Ihr Blick bleibt im Archiv auch heute vor allem dann hängen, wenn sie Widersprüche erahnt oder Reibungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart entdeckt. Besonders wichtig sei es für sie dabei, nicht bei der bloßen Feststellung von solchen Differenzen stehen zu bleiben, sondern, falls es die Quelle zulässt, ein Argument aus ihr zu machen, das sich gegebenenfalls dann auch in aktuelle Diskussionen einbringen lässt.
Also es geht darum, dass ich im Material quasi oder im Stoff auf etwas stoße, was in meinem Verständnis widersprüchlich ist. Und im konkreten Fall, damit die Zuhörerinnen das vielleicht auch verorten können, geht es darum, dass ich eben argumentieren würde, diese Feministinnen in Frankreich in den 1830er Jahren, die haben das Konzept einer emanzipativen Mutterschaft. Also Mutterschaft hat eine emanzipative Bedeutung. Und das ist ja eine Zumutung eben, weil ich ja quasi also als Feministin und Zeitgenossin in einem Moment in der Geschichte stehe, wo man das genau umgekehrt sieht, oder wo quasi, also wo er diese Vorstellung, die Frauen müssen sich befreien von, also jetzt ist das auch schon wieder anders konstelliert, aber letztes Drittel 20. Jahrhundert, die Frauen müssen sich von dieser Zumutung der Mutterschaft befreien, sozusagen. Und genau, und das ist, das meinte ich mit der Zumutung, das hat mich, also das da etwas emanzipative Mutterschaft, oder hoppla. Und das eben nicht, und da, dann nicht quasi dabei stehen zu bleiben, dass es irgendwie, dass man das wegkontextualisieren kann oder dass es irgendwie ein Widerspruch ist, sondern nein, was muss denn Mutterschaft sein, damit sie emanzipativ sein kann? Und das ist dann genau das Argument, von dem ich denke, dass wir das in der Gegenwart für eine Analyse unserer Situation brauchen können. Und ja, also das ist schon, ich glaube schon sicher von Anfang an hat mich an der Geschichte schon auch interessiert, wie man sie aktualisieren kann, also welche, ja, wie man sie aktualisieren kann für die Gegenwart. Das ist, und jetzt habe ich das auch theoretisch so ein bisschen nochmals versucht durchzudenken, so über das hinaus, was ich gelesen habe. Genau. Aber ich finde, ich weiß nicht, jetzt während dieses letzten Jahres, das ich wirklich sehr, sehr schwierig fand, hab ich manchmal für mich die Geschichte auch noch einmal ein bisschen neu entdeckt, nämlich ein bisschen eskapistisch. Und das darf sie auch sein. Also ich glaube, ich hätte lange immer gesagt, ja, ich bin nicht diese Historikerin, die sich irgendwie in der Vergangenheit vergräbt. Aber ich finde schon, ich halte mich eben doch auch schon gern dort auf. Auch weil es nicht das Heute ist. Also gerne dann eben, um mit einer Beute ins Heute zurückzukommen. Aber ich gehe auch gerne dorthin, um dort zu sein.
Wo wir schon von Beute sprechen. Uns hat an dieser Stelle natürlich ganz besonders interessiert, wie Caroline Arni eigentlich auf ihre Themen kommt. Zielgerichtet jagen lassen sie sich vermutlich weniger.
Es sind eben oft Umwege. Also, und da sind wir bei der Kontingenz, oder? Es sind eben oft Umwege, und wenn man so Wege geht, dann kann man immer wieder links und rechts oder geradeaus oder zurück. Und das ist dann eben kontingent, würde ich sagen. Es ist nicht determiniert, aber es ist auch nicht komplett zufällig, wieso man hier abzweigt und nicht dort. Also wenn ich jetzt als Beispiel meine Dies nehme, oder wo es um Paarbeziehung ging und die ja gemacht ist aus diesen fast 500 Scheidungsprozessen. Ich saß nicht am Schreibtisch und habe gedacht, ich will was über Ehe machen. Ich wusste, ich will mit Gerichtsakten arbeiten. Ich habe eigentlich eine Quellengattung gewählt. Und dann bin ich ins Archiv und habe mit einer Freundin zusammen, weiß ich noch, dann haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir einfach mal. Also es ist ja eine Qual, immer diese Themen finden, oder? Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir einfach mal ins Archiv und schauen ein bisschen die Bücher durch, die Findmittel, vielleicht finden wir ja was. War ja dann physisch, ja noch keine Katalog, also online, oder? Physisch. Also haben wir diese Findmittel durchgeblättert und dann sehe ich, das war so der totale Ausreißer, da war plötzlich dieser Bestand, also in diesen Gerichtsakten, da waren einfach plötzlich, ist das in diesen paar Jahren von 1912 bis 16 einfach explodiert. Dann ging einfach der Bestand über Seiten. Dann dachte ich, oha. Also da ist offenbar ganz viel Material und kann ich das mal anschauen. Und dann für mich war eigentlich, dass es um Ehe ging, war eher eigentlich ein Hindernis. Ich fand das Thema ein bisschen popelig, ehrlich gesagt, und ein bisschen bieder. Und ich dachte, nein, also will ich jetzt wirklich mich irgendwie mit Ehe befassen? Und fand es ein bisschen abgedroschen. Und habe dann aber in diesen Bestand reingeschaut, und dieser Bestand war einfach, das würde ich heute noch sagen, es ist einfach ein unwahrscheinlicher Bestand als Quellenbestand. Der war einfach so unglaublich reichhaltig. Und dann für mich eben sofort, da waren wir vorher auch schon mal, ich habe einfach sofort den Eindruck gehabt, darüber will ich schreiben. Das ist Stoff zum Schreiben. Das will ich formulieren. Das will ich erzählen. Das will ich in meine Sprache bringen. Und deswegen habe ich dann das gemacht. Daraus ist dann meine Diss entstanden. Und das Buch dann über das Ungeborene, ich hatte eigentlich ein anderes Projekt. Und dann habe ich irgendwo in einer Quelle, in einer Fußnote, einen Hinweis auf einen Roman gesehen, der einen interessanten Titel hatte. Und irgendwie so, und dann noch über drei Zwischenschritte bin ich dann bei diesem Thema gelandet. Aber eben, natürlich ist es kein Zufall, dass man dann dahin geht und einem das eine auffällt und nicht das andere. Und ja, ich habe mich ja schon manchmal auch schon gefragt, diese Themen da, Liebe und Scheidung, war es ja bei der TIS auch. Also die Krisen oder die Dramen und die Tragödien und der Schmerz und dann das Ungeborene, oder? Also die Geburt. Und also ich dachte dann auch so, jetzt kann ich eigentlich nur noch ein Buch über den Tod schreiben und dann ist Schluss, oder? Weil dann habe ich so ein bisschen den Lebensbogen, oder? Die Geburt und die Liebe und die Tragödie und jetzt kommt eigentlich nur noch der Tod, oder? Ist eigentlich so. Also es sind alles eigentlich so existenzielle Themen irgendwie. Ich weiß, und ich will das gar nicht selber weiter vertiefen. Also ich kann natürlich zu jedem Thema ganz viel Gründe bringen, warum das interessant ist. Oder ich meine, das Buch mit dem Ungeborenen in den Humanwissenschaften, es hat es einfach nicht gegeben. Es hat einfach nie jemand sich die Frage gestellt. Also wir haben so viel über die Humanwissenschaften gearbeitet und dieses epistemologische Ereignis der Humanwissenschaften und diese Erfindung des Menschen und alles das. Und dass es dort einfach sehr wesentlich eben auch darum geht, wo der Anfang dieses Menschen ist, da hat es einfach nichts dazu gegeben. Also ich meine, es kommen dann auch immer noch solche natürlich systematische Dinge dazu. Aber es ist schon so, ich muss irgendwie stoppen. Es sind bei mir meistens die Quellen. Also vielleicht kann ich so antworten. Es sind eigentlich immer die Quellen. Eher als ein Thema. Und dann ist es in der Quelle dann nicht beliebig, wie ich die thematisch fasse. Aber eigentlich oft der initiale Funke zündet bei mir in der Quelle, wenn es mich anstiftet zum Schreiben.
Von den Quellen in die Öffentlichkeit. Wie kommuniziert eine Historikerin wie Caroline Ani eigentlich mit den Medien?
Dann gibt es so eine Bruchstelle zwischen dem, wie ich als Wissenschaftlerin oder Historikerin funktionieren und wie die Medien funktionieren. Oder wenn mir eine Frage gestellt, es ist auch nicht nur meine persönliche Marotte, glaube ich, wenn mir eine Frage gestellt wird, dann fange ich zuerst an, mal die Frage zu reflektieren, bevor ich darauf eine Antwort gebe. Und ich glaube, das ist recht typisch für Wissenschaftlerinnen, weil sie sozusagen immer die Voraussetzungen mitthematisieren wollen, unter denen etwas ausgesagt wird oder etwas zum Thema gemacht wird.
Nicht nur in den Medien, sondern gerade auch im Seminarraum sieht sie eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.
Die Lehre ist ja auch so ein Ort. Also ich meine, die Lehre ist ja, ich habe ja auch immer etwas Mühe, wie viele natürlich, mit diesem Bild des Elfenbeinturms. Also wir sind als Universität ja in mancher Hinsicht verknüpft mit der sogenannten Gesellschaft, die man sich dann immer vorstellt als etwas, was rundherum ist, rundherum, und mittendrin ist irgendwie dieser komische Turm, der irgendwie. Aber ich habe ja in der Lehre, ich habe ja Studierende, die kommen von überall her, also sozial, geografisch, von ihren Ideen und Gedanken und was weiß ich her, oder? Und der Seminarraum ist ja genau ein Ort, wo das ins Spiel kommt, also wo all das, was wir mitbringen, ins Spiel kommt mit der Art und Weise, wie man jetzt das wissenschaftlich bearbeitet. Also ich finde eben immer, ich würde eben sagen, die Lehre ist schon eigentlich eine Schnittstelle, die wir zur Gesellschaft haben oder zum Außen dieses Elfenbeinturms, und nicht nur, dass wir auch mit den Medien sprechen. Ich finde, das gehört auch zu unserer Aufgabe. Ich mache das auch, weil ich finde, das gehört dazu, wenn ich was zu sagen habe. Also zu meinen Themen, oder? Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht plötzlich zu allem und jedem. Aber ich finde, das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe. Aber eben, ich finde, es ist jetzt auch nicht der einzige Ort, wo wir vermitteln. Und ich finde diese Vermittlung auch eben, und in der Lehre finde ich das eben auch, wenn du in einem Seminarraum eine Situation herstellen kannst, eine Beziehung stiften kannst zwischen dir und den Studierenden, wo jetzt kommen wir nochmal zum Vertrauen, wo die Studierenden auch das Vertrauen haben können, dass sie sagen können, was sie sagen möchten, fragen können, was sie fragen wollen. Dann kommen ja dort auch diese Welten aufeinander.
Es ist diese Verschränkung von Forschung und Lehre, Schreibtisch und Austausch, die Caroline Arni motiviert.
Beim Schreiben hat es etwas ziemlich Selbstgenügsames, oder? Also das, ich fühle mich irgendwie angestachelt zum Schreiben und dann will ich es schreiben und dann ist gut. Aber das ist ja nur ein Teil, also jetzt meines Berufs als Professorin. Oder und dann nebendran ist eben die Lehre und die Betreuung. Und da ist es dann etwas ganz anderes, da ist es viel Tausch. Also Lehre finde ich und Betreuungsbeziehungen finde ich ja auch, denke ich ja auch gerne im Begriff des Gabentauschs. Also ich nehme da gleich, das sehen die Studis, glaube ich, nicht immer oder können sie vielleicht auch nicht sehen, aber ich nehme da, glaube ich, oft mindestens so viel mit wie sie, wenn eine Veranstaltung gut läuft. Also und ich finde diesen Tausch, den finde ich wahnsinnig motivierend. Ich gebe was rein, es kommt was zurück. So, das motiviert mich sehr in der Lehre.
Am Ende des Gesprächs stellten wir fest, wie Lebensläufe aus der Retrospektive schnell den Eindruck erwecken können, als hätte es schon so kommen müssen. Als fügte sich irgendwie immer alles. Doch in der Situation selbst schienen die Dinge für Caroline Arni mitunter weit weniger klar. Einmal während des Studiums und schließlich nach ihrer Dissertation, was uns an das erste Interview mit Estelle Blaschke erinnerte, die ihre biografischen Brüche rückblickend als produktive Momente bewertete.
Also bei mir sind es vielleicht eher fast Brüche. Das ist mir eingefallen, als ich das Interview mit ihr gehört habe. Ich wollte, das ist vielleicht schon auch nicht ganz unwesentlich, jetzt, weil gerade alles so schön kontinuierlich ist, ich wollte zweimal auf diesem Weg abbrechen. Und zwar richtig. Also einmal als Studentin, nach, weiß ich nicht, 4 Semestern oder so, hatte ich die totale Krise und wollte mein Studium schmeißen und ich habe mir auch schon eine Alternative organisiert, nämlich ein Praktikum in der kinderpsychiatrischen Station Neuhaus im Kanton Bern. Es war alles eingefädelt. Ich hatte wirklich die Sinnkrise und es ist schon noch wichtig, weil ich vorhin alles und dann finde ich diese Geschichte und ja, und das ist alles wunderbar und schön bis heute, oder? Nein, also da gab es schon Krisen gab es und dann habe ich und dann bin ich im letzten Moment, dachte ich, jetzt muss ich doch noch einmal mit der Brigitte Schneck sprechen, die war damals Assistentin am Historischen Institut in Bern und bei der habe ich viel studiert, war eine wichtige Person für mich. Dann bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, ich höre jetzt mit dem Studium auf und dann sagt sie, das machst du auf gar keinen Fall. Und dann habe ich es noch einem Professor gesagt und der hat auch sofort mich, also wieder ins Zimmer und Tür zu und Mantel aus der Hand und darüber sprechen wir jetzt. Das war wichtig. Also das war sehr wichtig, dass dort Menschen waren. Über das haben wir gar noch nicht gesprochen. Das ist eminent wichtig, dass dort Menschen waren, die gesagt haben, ich finde, du wirst eine gute Historikerin. Du kannst das, du hast dafür eine Begabung, mach das doch. Und wenn es Krise gibt, dann helfe ich. Das war das eine. Und das andere war dann nachher bei der DIS, wollte ich in den Journalismus, in den Radiojournalismus. Also nein, es war nicht so klar, dass ich wollte. Ich dachte einfach, nein, ich habe nicht akademische Karriere geplant, weil ich komme nicht von diesem Hintergrund. Das war für mich nicht irgendwie, ich habe das nicht geplant. Ich hatte auch Respekt. Mir war auch klar, zum Beispiel, ich gehe nicht überall hin. Das war für mich völlig klar. Ich bin nicht so hypermobil. Ich gehe nicht irgendwo hin, weil dort eine Professur auf mich wartet. Also, und das hat mich damals schon beschäftigt beim Abschluss der DIS. Und dann habe ich mir ein Praktikum beim damals DRS2, beim Radio. Und dann war das dort so in der Mache. Und dann habe ich aber vom SNF Bescheid gekriegt, dass ich mein Mobilitätsstipendium kriege. Und damit wollte ich nach Paris. Und dann war klar, dass ich das mache, weil ich nach Paris wollte. und auch die Zuversicht hatte, nachher kann immer noch alles kommen. Auch das Radio rennt nicht davon, wenn es das denn sein soll. Jetzt gehe ich mal nach Paris, weil da will ich auf jeden Fall gewesen sein. Und das würde ich bereuen, wenn ich das nicht tun würde. Also solche Dinge hat es durchaus gegeben. Das ist, genau, Krisen.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Caroline Arni für das anregende und transparente Gespräch. Besonders schön fanden wir zu hören, wie sie durch das Reflektieren von Beziehungen, sei es anhand von historischen Quellen oder durch Analogien, nicht nur Lebenswissen generiert, sondern dieses auch in ihre berufliche Praxis einfließen lässt. Die Frage, an welchen Orten solche Auseinandersetzungen über die sozialen Rahmenbedingungen des akademischen Arbeitens stattfinden können, wird uns weiterhin beschäftigen.
Die Idee, mit den Stoffen der Archive AkteurInnen und Denkweisen aus der Vergangenheit freizulegen, die uns heute möglicherweise als Zumutung erscheinen oder Widerspruch auslösen, hat uns sehr überzeugt. Mit ihnen lässt sich die Geschichtsschreibung aktualisieren und die Gegenwart mit historischen Argumenten bereichern.
Ich glaube, das ist vielleicht noch gut, dass wir das jetzt angesprochen haben, weil sonst, das klingt alles so wahnsinnig glatt und intrinsisch und von sich heraus und so ist es ja nicht.
Jetzt habt ihr viel zu viel, wir haben lang gesprochen, oder?